Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Wir hören gleich werden, ist eine Geschichte, die Matthäus überliefert, Kapitel 1, die Verse 18 bis 25, quasi auch so der Predigtext. Und ich darf euch schon mal verraten, die Hauptperson ist Josef. Und anders als im Gut 10 eben, ist eine Maria jetzt auch an seiner Seite. Wir sind gespannt.
Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus.
Ja, ich finde, ihr dürft schon mal klatschen, ne? Ach, herrlich. Das ist die Geschichte, die ihr jetzt auch gleich im Kindergottesdienst habt. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ihr Kinder euch aufmachen könnt in euren Kindergottesdienst. Die Minis, die Miracle Kids, die Mighty Lights. Schön, dass ihr euren Kindergottesdienst habt. Gottes Segen euch. Eine gute Zeit. Klasse. Das ist mal einer der schönsten Momente für mich hier vorne, die vielen Kiddies zu sehen. Und die Mamas, die ohne ihre Kids nicht sein können. Klasse. Ja, danke schön, Dirk und Johanna, für diesen Einstieg in die Predigt. Wichtige Botschaften. Es gab wichtige Botschaften für Josef in dem Fall, der die Hauptperson ist heute. Wenn wir wichtige Botschaften weiterzugeben haben, dann überlegen wir uns, möglichst klare, deutliche Worte zu wählen, damit auch wirklich das, was wir sagen wollen, ankommt. Oder vielleicht unterstreichen wir das auch mit der Körperhaltung, ne? Also wenn man Kindern was sagen will, was jetzt ein bisschen, ich sag mal, deutlich sein soll, dann baut man sich dann vielleicht irgendwie auf. Oder wenn man ein Streitgespräch hat und man muss seine Meinung vertreten, dann macht man sich auch nicht klein. Also die Körperhaltung zum Beispiel drückt auch etwas aus, soll mit Gewicht geben dem, was wir sagen. Also Josef, hör gut zu. Das, was hier die Botschaft für dich ist, die ist wirklich wichtig. Und was Gott dem Josef sagt, das ist so wichtig, dass er eigens für ihn einen Engel sendet. Das ist schon, das hat schon eine Bedeutung. Und die Worte, die der Engel dem Josef sagt, wir haben sie gehört im Text, Vers 20, vorgelesen, eben vorgetragen. Josef, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, stammt vom Heiligen Geist. Mal ehrlich. Das ist ja auch eine Botschaft. Also die kannst du auch nur glauben, wenn ein Engel die sagt, oder? Wie sonst sollte das gehen? Also würde Maria jetzt zu Josef kommen und sagen, du Josef, ich weiß nicht wie, aber ich bin schwanger und das war der Heilige Geist. Ich weiß nicht so recht. Ja, also da wird es doch echt schwer. Ne? Maria ist schwanger, das nicht von Josef, das ist klar. Dann muss es einen anderen Samenspender geben. Wie sonst sollte Maria schwanger geworden sein? Und Josef hat bestimmt nicht an den Heiligen Geist gedacht. Als Samenspender. Ganz bestimmt nicht. Maria, das haben wir im vergangenen Sonntag auch gehört, Maria war dem Josef anvertraut. Sie hatten einen Ehevertrag, so hat man das damals gemacht, auch schon geschlossen gehabt. Was noch fehlte, war diese sogenannte Heimholung, dass also Josef seine ihm anvertraute Frau nach Hause holt. Und das wäre dann so der Schritt hinein offiziell in die Ehe, rechtlich. Und ab dann auch dieses Zusammenwachsen Körper, Seele, Geist, auch Sex miteinander zu haben, das war vor der Ehe, vor dieser Heimholung, vor diesem Bundesschluss der Ehe absolut unüblich. Sex vor der Ehe entsprach nicht dieser Ordnung Gottes nach damaligem Verständnis. Und ganz bestimmt, so stelle ich mir das vor, hat sich Josef schon gefreut auf diese gemeinsame Zeit mit Maria. Hat sich das ausgemalt, wie das dann ist, wenn er sie holt und eine junge, hübsche Frau und das Leben miteinander zu teilen und Neues zu erleben miteinander, Abenteuer quasi auch neue Schritte zu. Also es war schon irgendwie, ich könnte mir das vorstellen, das war richtig klasse. Und auf einmal ist Maria schwanger. Katastrophe. Katastrophe ist das. Schande, Schmach, Scham, Kummer, Sorge. Das passt überhaupt nicht in das Bild hinein, was Maria oder auch Josef hatten, von dem, wie ihr Leben verlaufen sollte. Eine echt blöde Situation, auch für Josef. Was sollte er denn tun? Und der Bibeltext macht deutlich, Josef war ein feiner Mann, so drücke ich das mal aus, ein frommer Mann. Und er wollte nicht, dass Maria so viel öffentliche Schande erfährt. Und er dachte sich, vielleicht zeigen die Leute mehr auf mich als auf Maria, wenn ich sie heimlich verlasse. Das war seine Überlegung. So das Beste aus dieser blöden Situation zu machen. Und das, was Besseres, fiel ihm in dem Moment auch nicht ein. Das sind Josefs Gedanken zur Lösung dieses Problems. Aber Gottes Pläne sind andere. Ist ja oft so. Wir denken, wir meinen es vielleicht auch gut, wir überlegen, aber Gottes Pläne, so wie wir das dann auch erleben, sind oft ganz andere, auch hier. Der Weg, den Josef und Maria gehen sollen, ist ein anderer. Nicht wie ihn Menschen vielleicht normalerweise gehen, die sich schlaue Gedanken machen. Nicht wie Menschen darüber reden und lästern und spotten. Ich meine, ungewollt schwanger zu werden in der damaligen Zeit, das ist wirklich eine Katastrophe gewesen. Anders als Menschen denken, führt Gott jetzt hier. Ich meine, das ist ja auch eine wunderbare Geschichte. Das ist auch eine wunderbare Geburt. Und eine wunderbare Geburt braucht auch einen wundersamen Auftrag. Und so ist es so, dass die Engel eben kommen. Auch ein Engel zu Josef, auch ein Engel zu Maria. Und er bringt ihnen die Botschaft, die sie hören sollen. Und weil es ein Engel ist, können sie auch echt hören. Ich meine, das ist ja manchmal so, wenn wir einander gute Botschaften sagen, vielleicht sogar Dinge, auch die Gott uns deutlich macht, dann birgt das ja immer die Gefahr, dass der andere das anders sieht und nicht glaubt oder nicht will. Also sich zu verstehen und aufeinander einzustimmen, ist ja nun auch selbst zwischen Eheleuten nicht ganz so einfach, oder? Jetzt gucke ich mal die Ehepaare an, aber die überhaupt keine Mimik, was hat mir denn das jetzt zu sagen? Also ich sag mal, Therapeuten sagen, dass Eheleute sich gut verstehen, ist ja sowieso die absolute Ausnahme. Ne? Also dass Mann und Frau sich gut verstehen, ist nicht die Regel, sondern ist die Ausnahme. Ist ja nochmal ganz interessant. Aber jetzt stellt euch mal vor, Gott möchte Maria und Josef etwas sagen, nicht was sie einander sagen sollen, sondern was wirklich wichtig ist, dass das auch ankommt, da schickt er eben einen Engel. Und zwar einen Engel zu ihr und einen Engel zu ihm. Damit sie es wirklich auch kapieren, verstehen und auch umsetzen. Und das, was Gott ihnen sagt, den Weg, den sie gehen sollen, der hat sie auch in sich. Das ist ein unterer Weg, so nenne ich den mal. Das ist keine Hollywood-Love-Story, die man so in 90 Minuten abhandeln könnte, sondern das ist ein unterer Weg, finde ich. Ein Weg, auf dem Maria und Josef sich Gottes Willen beugen, fügen, anderes loslassen, was sie sich vielleicht vorgestellt haben und bereit sind, einen anderen Weg zu gehen, den Gott sie führt, auch wenn das Gehen eines solchen Weges stilles Leiden bedeutet. Ja, auch stilles Leiden. Und auch wenn es bedeutet, dass sich für solch einen Weg zu entscheiden, den Gott führt, bedeutet, allen Mut, den sie haben, zusammenzunehmen und den Mut, den sie nicht haben, sich schenken zu lassen, damit sie den Weg überhaupt gehen können. Das ist schon, finde ich, richtig, richtig herausfordernd. Das ist der Weg, den Gott sie führt. Und auf ihrer Bereitschaft, Gottes Wege zu gehen und gehorsam zu sein, liegt Segen. Und lasst mich das an dieser Stelle sagen, das ist für uns nicht anders. Wenn wir die Bereitschaft haben, die Wege zu gehen, die Gott uns führt, erfahren wir Gottes Segen. Wenn wir Wege gehen, die Gott nicht führt, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn wir Gottes Segen nicht erfahren. Und im Übrigen glaube ich felsenfest, dass das auch etwas ist, was Kreise zieht. Das heißt, wenn wir bereit sind, den Weg zu gehen, den Gott uns führt, wird das auch andere mit dem Segen Gottes ergreifen, die an unserer Seite sind. Unseren Ehepartner, unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Freunde. Ja, sogar in der Gesellschaft spielt das eine Rolle. Selbst wenn du nicht glaubst an Jesus Christus und du hast die Bereitschaft, das zu tun, was er sagt in seinem Wort, wirst du Segen erfahren. Auch ein Volk erfährt Segen, wenn es bereit ist, das zu tun, was Gott in seinem Wort sagt. Das hat noch nicht mal mit dem direkten Glauben etwas zu tun, sondern weil Gott dazu steht und weil er es segnet. Interessant. Aber andersrum eben auch. Wenn wir unsere eigenen Wege gehen, wenn wir nicht nach Gott fragen, wenn wir ihm den Rücken kehren, brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn am Ende kein Segen da ist, sichtbar ist und spürbar ist. Nimm das einfach mal mit als Anregung. Und dann sagt der Engel zu diesem Josef eben dieses Wort. Josef, Maria wird einen Sohn zur Welt bringen, das ist Vers 21 bis Vers 23 in Matthäus 1. Maria wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus Retter nennen sollst, denn er wird sein Volk von den Sünden retten. Das ist alles geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Jesaja 7, Vers 14 ist dieses Zitat, was jetzt kommt. Seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Also der Heilige Geist ist quasi jetzt so etwas wie ein himmlisches Ultraschall. Also die Frucht in deinem Leib, Maria, ist ein Junge. Konnte er sagen, wusste er. Ist ein Junge und diesen Jungen sollst du den Namen geben, Jesus. Ist auch nochmal interessant, ne? Mann und Frau, ein Baby kommt. Wie soll er oder wie soll sie denn heißen? Da geht das ja schon los. Der eine so und der andere so. Damit das gar nicht erst passiert zwischen Maria und Josef, Heiliger Geist, klare Ansage, Maria, Jesus. Josef, Jesus. Ne? Also das heißt, das Schildchen, was am Körbchen steht, steht Jesus drauf. Na, Problem gelöst, Name ist klar. Schon mal ein Konflikt weniger. Beide bekommen also diese Ansage, keine Zweifel, keine Unstimmigkeiten, alles klar. Wenn Gott einen Namen gibt, dann ist das nicht beiläufig und unwichtig, sondern dann ist der Name eigentlich immer auch Programm. Was er sich bei meinem Namen gedacht hat, weiß ich noch nicht so richtig. Andreas Schröder, hab das schon mal gesagt. Andreas ist ja, griechisch heißt der Tapfere, der Mutmutige. Ob das stimmt, lasse ich mal dahingestellt sein. Schröder heißt so vom Mittelhochdeutsch altertümlich etymologisch hergeleitet Schneider. Das tapfere Schneiderlein. Ich weiß nicht. Ich bin immer noch am Ringen mit der Auslegung dieser Botschaft. Vielleicht war es auch mehr Menschen gewollt und gar nicht so sehr von Gott. Also da bin ich noch nicht ganz safe mit, noch nicht so ganz durch. Aber bei Jesus war das so. Sein Name hat Bedeutung. Die Begründung, denn er wird sein Volk von Sünden retten. Jesus, das ist so die griechische latinisierte Form von Jeshua oder Joshua, und bedeutet, der Herr ist Rettung. Der Herr ist Heil. Er wird sein Volk von den Sünden retten. Jesus soll also der Name des Messias sein, also des Heilsbringer sein, den Gott auf diese Erde schickt, um glatt zu ziehen, was schief und krumm ist. Um in Ordnung zu bringen, was nicht von alleine in Ordnung zu machen geht. Auch nicht durch das, was wir so anstellen und tun. Und dafür bringt er diesen Messias, diesen Heilsbringer Jesus, und der soll den Namen Jesus, also den Messias, und der soll den Namen Jesus bekommen. Und seine Bedeutung, seine Funktion ist ja im Alten Bund, im Alten Testament schon vorhergesagt, bei den Propheten, in den Psalmen, der Retter von Schuld und Sünde. Und an der Stelle, als mir das auch nochmal so aufging, was so Botschaften angeht, habe ich mich auch gefragt, es ist doch kein Wunder, dass wir in vielen Kirchen auch keinen Segen sehen. Weil wir nicht diese Botschaft den Menschen bringen, die sie hören sollen, sondern wir den Menschen die Botschaft bringen, die sie hören wollen. Da liegt ein feiner, aber großer Unterschied drin, oder? Weil wir nicht mehr den Messias predigen, den Retter von Schuld und Sünde, sondern andere Botschaften bringen und uns wundern, dass diese Botschaften keinen Segen auslösen und keinen Segen haben. Wie soll sich denn Gott so eine Botschaft stellen, die nicht seine ist? Wenn es um Zukunft der Menschen geht, wenn es ums Heil der Menschen geht, wenn es um Frieden zwischen Menschen geht, da braucht es diesen Jesus, diesen Friedefürsten. Da braucht es diesen Heilsbringer. Es braucht den Messias Jesus. Und sein Name ist Programm, wie wir gehört haben. Heute warten viele Menschen auf einen Retter. Einen Retter oder auf mehrere Retter vielleicht auch, wie auch immer. Aber ich habe so ein Gespür, sie sind auch offen für einen Retter. Es könnte auch einer kommen oder einer für viele, der so Lösungen anbietet bei den globalen Krisen und Herausforderungen, unter denen wir so leiden. Wenn wir nur mal so gucken, was politisch alles so los ist, die Kriege und so weiter. Es gab ja immer schon in der Geschichte sogenannte Heilsbringer, Messiasse, die aufgetreten sind und die in ihrem Namen versucht haben, auch dem Menschen etwas Gutes mitzugeben, aber es nicht gut werden konnte, weil es ohne Jesus war. Auch das lehrt uns die Geschichte, wenn man bereit ist zu gucken. Ohne Jesus kann es und wird es nicht gehen. Das sagt Gott und darum stimmt das. Und schauen wir in die Bibel hinein, die Schrift sagt, es wird zukünftig noch mehr Heilsbringer geben. Noch mehr als früher vielleicht auch, die es auch zum vermeintlich Guten richten werden, aber es wird nicht gut, weil sie die Zukunft nicht zum Guten wenden können. Weil sie nicht unter dem Segen Gottes stehen, weil sie nicht die Botschaft Gottes bringen. Und der Apostel Paulus, der sagt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, das ist ganz interessant, diese selbsternannten Heilsbringer, diese Messiasse, die werden Botschaften haben, nach denen den Menschen ihre Ohren jucken. Interessante Formulierung. Das hören zu wollen, wonach mir die Ohren jucken, das bringt nicht viel. Und das dient uns auch nicht zum Guten. Der Messias, der von Gott kommt, sein Sohn, heißt Jesus. Und er steht für eine andere Botschaft. Wenn man guckt, was waren eigentlich so die ersten Worte, die Jesus öffentlich gesagt hat? Was war eigentlich so seine Botschaft am Anfang seiner Wirksamkeit? Und da kann man eben schauen, auch im Matthäus-Evangelium übrigens, im Kapitel 4, Vers 17. Das erste, was er sagte, lautete so: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Interessant, dass sein jüngerer Cousin, nur etwas jünger, als Wegbereiter auf den Messias, er war ja der letzte Prophet, könnte man sagen, nach dem alten Bund vor Jesus, dieselbe Botschaft hatte wie Jesus zu Beginn seiner Wirksamkeit. Also auch die Worte des Johannes des Täufers, also des Cousins von Jesus, lauteten genauso wie die, die wir eben gehört haben. Das können wir lesen in Matthäus 3, ein Kapitel vorher, Vers 2. Da spricht Johannes der Täufer: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ist interessant. Haben die sich irgendwie mit WhatsApp abgesprochen? Haben die sich gleichgeschaltet oder wie kommt das? Nein, das ist die Botschaft Gottes. Ich meine, wenn der Heilige Geist schon so medizinisch so in Richtung Schwangerschaft gucken kann, dann kann er auch zwischen den beiden Menschen, ne? So, das funktioniert, das kann er. Meine, wenn er Maria schwanger machen kann, ey, ihr Lieben, da geht alles. Ne? Das haben wir ja schon jetzt durch. Also, die haben dieselbe Botschaft gehabt. Das bedeutet, das Heil, das von Gott in der Person von Jesus zu uns kommt, fängt mit der Buße an. Und das finde ich krass, weil das ist doch nicht das, was wir gerne hören wollen. Dass irgendwer im Auftrag Gottes sagt, tu Buße. Und dann auch noch in dieser Adventszeit. Ich meine, wisst ihr, was diese violette, diese lilane Farbe, ich weiß immer nicht, gibt es einen Unterschied zwischen lila und violett? Kennt sich da jemand aus? Oh Mensch, ihr habt gar keine Ahnung. Ehemäßig seid ihr auch völlig unbelichtet und Farbenlehre habt ihr auch nichts drauf. Gibt es da einen Unterschied zwischen violett? Nein, okay, dann ist es mal synonym, also violett oder lila. Das ist die Farbe, die wir hier haben zum Advent. Und wisst ihr, warum das die Farbe violett ist oder lila? Weil die Farbe violett, lila steht für Buße. Und warum ist die Adventszeit mit so einer Farbe versehen als eine Zeit der Buße, weil wir uns vorbereiten auf den, der da kommt. Jesus Christus. Und er möchte einziehen in unser Herz. Er möchte willkommen geheißen werden. Der möchte uns zum Guten prägen und verändern. Er möchte uns vergeben. Er möchte uns heilen. Aber dafür müssen wir auch die Türen bereit sein, aufzumachen, wenn er kommt und klopft. Fenster zu öffnen. Ihn nicht auszuweisen, ihn nicht draußen zu lassen. Und das meint Buße. Umkehren von einem falschen Weg hin zu einem guten Weg. Das, was im Wege steht, auszuräumen, um Vergebung zu bitten, versöhnlich zu leben, sich den Frieden Gottes schenken zu lassen, das meint Buße und Umkehr. Und das haben Johannes der Täufer und Jesus gepredigt. Gott ist es scheinbar wichtiger, die Schuldfrage gelöst zu haben, als andere Fragen, die uns wichtig sind. Erst das Schuldproblem, wenn es um Jesus geht, zu lösen. Das scheint ihm wichtig zu sein. Wenn wir ihn finden wollen, wenn wir Zukunft haben wollen, dann ist die Lösung der Schuldfrage die alles Entscheidende. Die Menschen damals, die haben von Jesus was anderes erwartet. Die haben nicht die Lösung der Schuldfrage gesucht, sondern die haben die Lösung der Machtfrage gesucht. Das ist was anderes. Kennen wir auch. Also alles das, was macht, das bewegt uns am meisten. Was vor Augen sichtbar ist, was cool ist, was ordentlich Rambozambo macht oder wo man ganz viel, ich sag mal, Effekt und Show sieht, das ist vordergründig gesehen irgendwie was uns anträgert. Also die Leute damals haben gefragt, wer befreit uns von der römischen Besatzungsmacht? Wer verhindert den Krieg? Wer schafft wieder Frieden? Politisch, gesellschaftlich. Wie können wir sozial gut miteinander unterwegs sein? Das haben die Menschen damals gefragt. Das sind Fragen, die wir auch alle kennen. Bis hin zu unseren Lebensfragen, wo es auch um Macht geht. Nämlich, wer sorgt dafür, dass ich nicht ständig so viele Probleme habe? Wer sorgt dafür, dass die Menschen, die mich immer ärgern und die Probleme, die da sind, gelöst werden? Wer verbessert meine Situation? Wer sorgt dafür, dass ich mich besser fühle? Das sind alles Machtfragen. Das ist die Lösung der Machtfrage. Wer macht dies und wer macht jenes umzu, damit es mir besser geht? Und damit es gut ist. Der Engel präsentiert Josef keinen Problemlöser. Zunächst einmal. Sondern einen Heiland, der Jesus heißt, dessen Name schon Programm ist und der zu Josef, der zu Andreas, der zu dir sagt, kehr um, tu Buße, bringe dein Leben in Ordnung, damit du in Gemeinschaft kommen kannst mit mir, sagt Gott. Und damit du diese Gemeinschaft ewig haben kannst, dafür habe ich meinen Sohn in diese Welt geschickt. Damit du in diese Verbindung kommst, das bedeutet Advent. Das bedeutet diese Begegnung. Es geht ihm zuerst um das, was dich von Gott trennt. Weil alles andere ist zweitrangig. Weil wenn das nicht gelöst ist, wenn dein Schuldproblem nicht gelöst ist, dann sind alle deine Probleme nachher nicht gelöst. Dass das, was dich von Gott trennt, was dich daran hindert, seine Wege zu gehen, gesegnete Wege zu gehen, auf denen er dir Hoffnung schenkt und Zukunft. Diese Frage steht am Anfang. Die Machtfrage im Übrigen, für die es wissen wollen, auch die wird sich lösen. Dass nachher die Gerechtigkeit herrscht, die von Gott kommt, das wird passieren. Und zwar dann, wenn Jesus wiederkommt. als Richter, als König, als der Herr, für alle sichtbar. Jetzt leben wir noch in der großen Adventszeit. Jetzt ist noch Gnadenzeit, bis Jesus wiederkommt. Und dann wird er den Schalter umschalten, switch, und dann passiert was anderes. Das sagt die Bibel ganz klar. Wir brauchen ihr hier nur glauben. Und für uns ist wichtig, dass wir erkennen, noch ist diese Zeit, dass wir bereit sein können zu sagen, jawohl, Herr Jesus, komm du in mein Leben hinein. Was sind deine Erwartungen, wenn du an den Messias Jesus denkst? Der jetzt Weihnachten, dessen Geburt wir Weihnachten feiern. Wenn du das hörst, was der Engel Josef sagt, oder auch Maria, haben wir doch auch in der Predigt gehört. Was macht das mit dir? Welchen Jesus erwartest du? Den Machtfragenlöser oder den Schuldfragenlöser? Was treibt dich um? Welche Botschaft Gottes hörst du? Ich möchte schließen, wenn in unserem Text es heißt, dass Jesus als der Immanuel kommt, als der Gott mit uns. Das ist ja so ein sinnbildlicher Name. Jesaja verwendet ihn so als Sinnbild. Er wird Jeshua heißen, er wird Jesus heißen, aber er ist der Immanuel in Anführungsstrichen, der Gott mit uns. Und ich finde das klasse. Ich finde das richtig klasse. Ich möchte einen Gott erleben, der mit mir ist, der für mich ist, wo ich vielleicht den Eindruck habe, es gibt nicht so viele Menschen, die wirklich für mich sind. Die wollen vielleicht irgendwas haben, was ich ihnen bieten kann, aber die sind nicht unbedingt für mich als Mensch. Dann bist du Mittel zum Zweck, aber nicht als Mensch wichtig. Vielleicht kennst du das auch. Das ist ziemlich einsam, wenn du das so erlebst. Ich habe gerne einen Gott mit mir, der mir zur Seite steht, sich mir zuwendet, auch dann, wenn es vielleicht mal spannend und brenzlig wird, der mich nicht alleine lässt in meinen schwierigen Lebenssituationen oder da, wo ich Ängste und Sorgen habe. So einen Immanuel-Gott wünsche ich mir. Und das ist das, was ich dir auch sagen möchte. Ich glaube, so ist dieser Jesus. Wenn ich auf Jesus schaue, wenn ich auf die Geschichten schaue, die uns überliefert sind, dann können wir sehen, dass Jesus genau so sich den Menschen zugewandt hat. Ich bin mit dir. Ich sehe dich. Du bist mir nicht egal. Ich sehe auch dich, kleinen Menschen, so im großen Gefüge, weil du mir wichtig bist, weil ich dich lieb habe. Und ich möchte dir das so zusprechen heute Morgen, was das konkret bedeutet. Und Gott ist dein Immanuel, Gott. Ihr habt auch heute wieder einen Umschlag mit einer kleinen Karte. Ihr könnt euch diese Umschläge hier mitnehmen in den Körben. Gott ist mit dir. Das ist die Botschaft, die hier draufsteht mit der Bibelstelle. Kannst du dich erinnern? Kannst du dir zu Herzen nehmen, wenn du hier so eine Tasche hast? Reintun. Kannst du nachlesen? Kannst du vielleicht auch jemand anderem geben, der dir wichtig ist, der das jetzt braucht, als Botschaft Gottes der Ermutigung? Nimm das mit. Das soll eine Erinnerung sein, die dir hilft, das zu verstehen. Gott ist mit dir. Was heißt das konkret? Ich möchte mal so ein paar Beispiele bringen zum Schluss. Wenn das stimmt, dass Jesus der Immanuel Gott ist, dann steht er dir zur Seite auch in deiner Krise, die du in deiner Ehe hast. Wo du vielleicht nicht weißt, was wird morgen sein oder was wird in der nächsten Woche sein oder bin ich im halben Jahr noch da, wo ich jetzt bin, im Blick auf die Ehe. Das macht einen Unterschied, ob der Immanuel Gott an deiner Seite ist. Der Friedefürst, der Schuldvergeber, der Brückenbauer, der Kitt zwischen Mann und Frau oder zwischen Freunden, wenn es anfängt zu bröckeln. Das ist der Immanuel Gott. Und ich ermutige dich, dass du Jesus, Gott mit uns, Immanuel, reinnimmst in deine Krisensituation, in der Ehe, in deiner Beziehung. Immanuel Gott, das bedeutet, dass Jesus dir nahe ist in deinen Zweifeln. Vielleicht hast du irgendwann falsche Entscheidungen getroffen, die du jetzt bereust. Und du fragst dich, was habe ich da eigentlich gemacht? Hätte ich anders machen wollen? Anders machen sollen, jetzt weiß ich das. Und du sagst, ja nun, was bedeutet das jetzt? Schmeiße ich jetzt hin oder was heißt das? Nimm Gott mit rein. Jesus, der gesagt hat, ich kann, nichts ist mir unmöglich. Hallo, der hat Maria schwanger gemacht. Ja, der kann dir helfen. Auf alle Fälle, wirklich, kann er. Nichts ist ihm unmöglich. Kein Ding ist Gott unmöglich, bekommt Maria ja gesagt. In diesem ganzen Kontext. Genau, nichts ist ihm unmöglich, auch bei dir nicht. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast oder dich vielleicht auch irgendetwas bereust in deinem Leben, dann kann er dich einen Weg führen, damit du damit klarkommst, nicht zerbrichst, damit es einen Weg gibt für dich oder vielleicht auch für andere, damit weiterzugehen. Er kann das schenken. Er ist bei dir, der Emmanuel Gott, in deiner Sorge, in deinen Ängsten. Vielleicht, weil du den Boden unter deinen Füßen verloren hast durch irgendwelche Umstände. Vielleicht hast du eine medizinische Diagnose bekommen oder in deinem Umfeld gibt es eine, die dich total beängstigt und Sorgen macht. Emmanuel, Gott ist mit mir. Er lässt mich nie allein. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Gott, Emmanuel, ist bei mir. Ich gebe nicht auf. Mögen alle aufgeben, mögen die Prognosen schlecht sein. Ich gebe nicht auf, kein Ding ist unmöglich. Du bist bei mir, Emmanuel, Gott, gib nicht auf. Vielleicht hast du finanzielle Sorgen und du weißt nicht, wie es weitergeht. Und finanzielle Nöte und du kannst nicht sagen, ja, menschlich gesehen, was soll ich machen? Nimm ihn mit rein. Gib ihm das. Bring Dinge in Ordnung. Erlaube ihm, glatt zu ziehen, gerade zu ziehen, was bei dir schief und krumm ist. Er kann das. Er ist gut darin. Vielleicht hast du Kontrollverlust, dass du nicht weißt, fühlst dich ganz elendig, weil du bist so ein Macher und hast sonst immer alles ganz toll gemacht. Vielleicht so ein Josef auch, ja. So, alles ganz toll gemacht. Und jetzt passieren die Dinge und purzeln so, ja, und du kannst, hast nichts in der Hand, hast keine Kontrolle darüber. Da fängt Glauben an, mein Lieber. Meine Liebe. Auch ich, Andreas, mein Lieber. Da fängt Glauben an. Nicht, wenn alles easy peasy ist, sondern wenn es darauf ankommt. Vielleicht hast du auch Schmerzen. Schmerzen körperlich, vielleicht Schmerzen auch in der Seele. Und du leidest. Gott, Emmanuel, ist bei dir. Vielleicht sind die Schmerzen nicht weg. Ich habe das ja selber in meinem Leben oft so erlebt auch. Aber du erlebst Gott in einer Weise, viel besser kannst du es gar nicht erleben. Und du bist nicht alleine, du bist auf einmal getragen und gehalten und erfährst die Liebe Gottes in deiner vielleicht auch schmerzhaften Situation an Körper oder Seele oder Geist. Und du bist nicht alleine, Gott ist da. Emmanuel, das bedeutet Advent. Das ist das, was dir gilt. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel, wenn du mit Trauer zu tun hast. Vielleicht hast du einen geliebten Menschen verabschieden müssen vor gar nicht so langer Zeit. Und du stellst dir, du erlebst das so, dass du ohne diesen Menschen eigentlich dir gar nicht hast vorstellen können zu leben. Weil der Mensch so wichtig war, der gehörte einfach dazu. Das ist ja ein Teil von dir gegangen. Und wie schwer ist das? Gott, Emmanuel, ich bin bei dir. Ich bin nicht der Ersatz dieses Verlustes, aber ich bin der, der dich tröstet, der dich verbindet und der dir eine Bedeutsamkeit, einen Wert schenkt und ein Lebensgefühl wieder schenken kann, dass du Hoffnung hast. Und es gibt ja auch Trauer, die sich nicht auf Menschen bezieht, sondern vielleicht auch das Beerdigen von Träumen, von Wünschen, von Vorstellungen. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du etwas merkst, aufgeben zu müssen, was dir aber schwerfällt, weil du dir das immer gewünscht hast und weil du das immer wolltest. Und scheinbar ist es nicht so oder noch nicht so. Oder vielleicht wird es auch nicht so werden. Gott macht ja, sagte mal einer meiner Lehrer, Heinrich Kemner, Gott macht aus einem Spatzen keine Nachtigall. Aber er macht einen erlösten Spatzen. Er macht einen freudigen Spatzen. Ich muss immer an diesen Spruch denken, wenn ich draußen laufe, man hört ja kaum noch Singvögel. Ne? Und wenn man mal irgendwo vorbeiläuft und dann hat man in irgendwelchen Büschen die Spatzen, dann sage ich, oh, wie herrlich ist das. Die zwitschern so monoton, ja. Aber lieber mal viele Spatzen, als irgendwo mal gar nichts hören, so ungefähr. Also das ist doch toll. Also sei der, aus der, den Gott aus dir machen möchte. Aber du musst vielleicht auch dich verabschieden von manchen Träumen. Das ist Trauerarbeit. Aber Jesus Emmanuel ist bei dir. Gott ist mit dir. Das gilt in deiner ganz speziellen Lebenssituation. Er ist dir ganz nah, dieser Emmanuel Jesus. Josef hat den Engel reden gehört. Der Engel hat zu Josef gesprochen. Josef hat gehört und ist dem gefolgt. Darf ich dich fragen, wie ist das bei dir? Und du? Hörst du auch Jesus reden? Hörst du Gott reden und bist du bereit, dem zu folgen? Auch wenn das vielleicht ein unterer Weg manchmal ist. Wenn das auch manchmal bedeutet, auch still zu leiden. Auch wenn das vielleicht bedeutet, deinen Mut zusammenzunehmen und dir Mut schenken zu lassen. Aber das ist der Segen Gottes. Und Immanuel ist bei dir. Alle Tage. Bis ans Ende der Welt. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so lass uns deine Botschaft hören, die du uns sagen möchtest, auch mitnehmen, auch anwenden können auf unsere Situation, egal wie die jetzt aussieht. Danke für Josef, danke für Maria, danke für diese Adventszeit, Herr, und danke, dass du da bist. Danke für deine Gegenwart und für deine Verheißungen, von denen wir leben und die wir uns zu Herzen nehmen wollen. Herr, du bist groß und du bist gut. Und ich finde das so wunderbar. Und so gib du jedem von uns das, was nötig ist, was wir jetzt brauchen, um dich, Jesus, Immanuel, bei uns zu wissen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.